Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und darf in dieser Episode mal wieder mit einem echten Papa quatschen. Sebastian Tigges ist gelernter Anwalt, zweifach Papa und setzt sich inzwischen als Podcaster und Content Creator für das Thema gleichberechtigte Elternschaft ein. In dieser Folge verrät er uns, wie dieses 50-50 Modell mit seiner Frau Marie Nasemann und den beiden Kindern zustande kam, welche Unterschiede es in den Rollenbildern zwischen Großstadt und Dorf gibt und was Mütter tun können, damit ihnen endlich mal jemand mehr Care-Arbeit abnimmt. Oder eben auch nicht. Und es geht los. Ich freue mich total, dass ich heute mal wieder einen Papa bei den echten Mamas im Podcast zu Gast habe. Sebastian Tigges. Ich freue mich riesig, dass du heute bei mir zu Gast bist. Ich habe dich in meinem Intro schon mal kurz vorgestellt, aber sag doch bitte selber nochmal, wer du bist und was du so machst.
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ich bin Sebastian Tigges. Ich bin vom Beruf Podcaster, Content Creator, Autor, so in der Sphäre unterwegs. Ich bin Vater von zwei kleinen Kindern, die sind so in etwa 3-4 Jahre alt und bin verheiratet mit Marie Nasemann. Genau, wir haben zusammen einen Podcast, der heißt Family Feelings. Da sprechen wir über gleichberechtigte Partner und Elternschaft und alles, was uns sonst so bewegt.
Und das ist ein spannendes Thema, denn wir haben ja bewusst einen etwas provokanteren Titel für unsere Folge heute gewählt, nämlich Männer, macht mal was.
Oha, den Titel hat sie mir jetzt verraten. Okay, dann weiß ich, was geht in dieser Folge.
Ja, geil, ich wollte dich jetzt einfach auch mal dazu abholen, warum wir überhaupt hier sind.
Das ist gut. Guter Beipunkt auf jeden Fall. Besser als danach.
Ich finde es ehrlicherweise immer ganz gut, wenn man sich nicht zu sehr auf die Gespräche vorbereitet, weil soll ja einfach auch ein lockerer Austausch werden und nicht irgendwie ein starres Interview.
Ehrlicherweise, ich mache das auch nicht, wenn jemand mir Fragen schickt vorher, ich gucke mir die nicht an. Also ich überfliege die einmal, aber sonst bin ich auch in dem Gespräch nicht richtig da, habe ich so nur das Gefühl. Deswegen, meine Vorbereitung ist ein Konzept, was mir nicht fremd ist. Das ist gut.
Und ich schicke die Fragen immer nur vorab, wenn man mich darum bittet.
Habe ich nicht gemacht.
Das Witzige ist ja, unsere Aufnahme kommt im Prinzip zustande, weil ich ein Reel von dir geteilt habe, das mich persönlich auch als Mama sehr angesprochen hat. Und du hast dich dann total freundlich bedankt, dass ich das geteilt habe auf meinem Account und dachte mir so, oh, voll cool. Ich habe jetzt ehrlicherweise davor noch gar nicht so viel von euch verfolgt gehabt, natürlich immer mal wieder gesehen, aber noch gar nicht so im Detail und dachte mir so, ja, mit Sebastian, mit dem muss ich mal über so ein Thema sprechen, weil der kann da einfach mehr dazu sagen, als jetzt, sage ich mal, der übliche Papa.
Oha, hohe Messlatte. Oh, mal sehen.
Und ich möchte einfach, dass wir uns ein bisschen dazu austauschen, weil ich das nämlich total spannend fand, dass du in deinem Reel einmal gesagt hast, auf die Frage, was Frauen denn tun können, damit Männer mehr machen. Und dann hast du gesagt, gar nichts, weil Frauen sollten gar nichts dafür tun müssen, dass Männer mehr machen. Und das ist so ein bisschen unser Aufhänger heute. Mich würde jetzt aber erstmal interessieren, du hast ja nicht einen klassischen Werdegang zum Content Creator und Podcaster hinter dir. Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Und wie bist du dazu gekommen, das zu tun, was du jetzt tust?
Oh ja, das ist eigentlich relativ schön. Schnell oder kurz? Also ich mach's schnell. Ich bin auch
Wir haben Zeit.
Ich bin aufgewachsen in Düsseldorf als Sohn von zwei JuristInnen, also meine Eltern beide AnwältInnen. Meine Mutter ist mittlerweile im Ruhestand, mein Vater auch so zu 50%, ich würde sagen zu 80%, also beides Zeit ihres Lebens AnwältInnen gewesen. Und ich habe Jura studiert, wie man das so macht als Vorzugssohn. Nee, also meine Eltern haben mir sogar davon abgeraten, aber ich habe es dann trotzdem gemacht. Ich habe kurz irgendwas anderes studiert, es war nichts. Und dann habe ich Jura studiert und habe zwei Staatsexamina gemacht und habe dann in der Großkanzlei angefangen als Anwalt für Insolvenzrecht. Das habe ich so 4,5 Jahre, glaube ich, gemacht. Und in der Zwischenzeit, als ich Anwalt war, habe ich meine Frau Marie kennengelernt, mittlerweile Frau, damals in Berlin. Und wir haben uns schon früh darüber unterhalten, ob wir vielleicht mal Kinder wollen. Und dann haben wir uns auch darüber unterhalten, wenn wir denn Kinder bekämen, wie wir uns aufteilen und so. Und da haben wir damals schon gesagt, also sie hat gesagt, sie wünscht sich einen Mann, der präsent ist. Ich habe gesagt, es passt ganz gut, weil ich, wenn ich Vater werde, will ich auch ein Vater sein, der präsent ist und nicht so, wie ich das aus meiner väterlichen Generation kenne, wo die Väter leider ja sehr, sehr viel Erwerbsarbeit geleistet haben und wenig zu Hause waren. Und dann sind wir gar nicht so lange Zeit, nachdem wir zusammengekommen sind, Eltern geworden, nämlich, ich glaube, 3 Jahre später oder so. Und dann habe ich Elternzeit genommen in meinem Anwaltsjob, habe ein Jahr Elternzeit genommen und war dann also raus und habe diese Elternzeit sehr intensiv wahrgenommen. Und gegen Ende der Elternzeit habe ich dann diesen Anwaltsjob gekündigt, weil ich mir nicht mehr vorstellen konnte, in einen Job zurückzugehen, wo ich 13, 14 Stunden am Tag oder 12 bis 14 Stunden am Tag arbeiten muss. Und dann hätte ich meinen Sohn gar nicht mehr gesehen von die ganze Zeit und den ganzen Tag 24/7 zu 2 Stunden am Tag. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Und auch das Teilzeitmodell war mir in der Kanzlei ehrlicherweise zu dem damaligen Zeitpunkt nicht so richtig vorstellbar. Und dann haben wir zeitgleich, hat Marie an mich die Idee herangetragen, einen Podcast zu machen. Dann haben wir das gestartet und ich habe gekündigt parallel und dann fing das so an. Der Podcast war relativ schnell, hat er ein paar Leuten gefallen und dann haben wir das weitergemacht und dann habe ich irgendwann auch noch angefangen, meinen Instagram-Account, was ich bis dahin eher hobbymäßig betrieben habe, wie die allermeisten Menschen wahrscheinlich, da ein bisschen auch über meinen Erfahrungen und meine Gedanken als Vater zu sprechen. Und das hat dann auch glücklicherweise ein paar Menschen gefallen. Und seitdem bin ich so in diesem Bereich geblieben. Und es macht Spaß.
Ich finde das total süß, wie du sagst, das hat ein paar gefallen und da sind halt dann wahrscheinlich ein paar Follower dazu gekommen. Das ist so total bodenständig und sympathisch. Also du bist einfach auch so ein bodenständiger Typ, ne? Also wenn man euch jetzt so auf der Straße trifft, dann kann man auch jederzeit sagen, hey, Servus Sebastian, wie man hier in Bayern sagen würde, wo ihr ja bald seid, ne?
Ja,
Und wir sind ja auch,
unbedingt.
oder ich bin in Oberbayern, also dann sag auf jeden Fall mal Servus. Nee, das ist
Mann.
total sympathisch und ich glaube, das macht den Erfolg eurer Kanäle auch aus, dass ihr eben einfach nahbar seid und auch ehrliche Elternschaft lebt. Und dieses Echte, das ist ja auch das, was wir versuchen, bei den echten Mamas zu transportieren, wie der Name sagt. Ich sage auch immer, wir sind ja die echten Mamas und nicht die perfekten Mamas. Und das gilt natürlich genauso für die Papas. Und ja, einfach auch so Fuck-ups zu teilen. Ich glaube, das ist kommt sehr vielen sehr gelegen, weil oftmals trauen sich die Leute ja nicht so sehr darüber zu sprechen. Deswegen macht ihr das richtig toll und das hat mich ja auch dazu bewegt, dann deinen Content zu teilen, ne?
Das freut
Du
mich.
hast jetzt gerade vorhin schon angekündigt, ihr habt ja schon vor, also bevor überhaupt im Raum stand, dass ihr jetzt mit der Kinderplanung startet, besprochen, wie ihr das gerne handhaben wollt. Jetzt vielleicht noch mal ganz kurz für unsere Community, wer Marie nicht kennt. Marie kennt man grundsätzlich von Germany's Next Topmodel, würde ich mal sagen. Also sie war damals auch meine Favoritin, ist leider, glaube ich, nur Drittplatzierte geworden, oder? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Nee, und ist ja inzwischen als Schauspielerin auch tätig. Und hat dann natürlich wahrscheinlich auch einen ganz anderen Lifestyle und ist ganz anders gebucht, so von ihrer Arbeitszeit her, wie das jetzt in einem herkömmlichen Job so wäre. War das auch mit ein Grund, warum sie von vornherein gesagt hat, hey, das muss halt irgendwie vereinbar sein? Und natürlich ist dann, wenn du jetzt von deinem Teilzeitmodell in der Anwaltskanzlei sprichst, das wäre halt dann, ja, wenn man es genau nimmt, vielleicht von 8 bis 14 Uhr oder was auch immer. Es ist ja auch nichts, was zum Beispiel mit ihren Dreharbeiten oder so gut kombinierbar wäre. War das dann auch mit ein Grund, das vorab schon mal abzuklären?
Also es war, diese Erwägungen waren auf jeden Fall ein Grund dafür, dass ich so viel Elternzeit nehme, so viel mehr, weil wir gesagt haben, was macht Sinn, was wünschen wir uns für diese Elternzeit? Wir wünschen uns irgendwie beide gemeinsam mit dem Kind zu sein und da sie natürlich einen sehr viel freieren Beruf hatte als ich, auch in der Zeitgestaltung komplett frei war und autark und ich eben einen Bürojob hatte, hat es einfach mehr Sinn ergeben, dass ich mich aus diesem Job für eine Zeit löse. Aber auch über die Elternzeit hinaus langfristig spielt das natürlich eine Rolle, und ist auch mit eine Motivation dafür, dass ich jetzt einen anderen Beruf ausübe als damals, weil der Beruf, den ich jetzt ausübe, es mir erlaubt, flexibel zu sein, so flexibel wie Marie. Und wenn beide flexibel sind, dann passt das natürlich ganz gut, dass der oder die eine andere den anderen mal abfedern kann, wenn da Drehs sind, etc. etc. Es macht auch vieles kompliziert, aber da ist es natürlich wesentlich einfacher, als wenn ich jetzt im Büro sitzen würde. Dann könnte ich nicht mal eben 4 Tage komplett die Kinder machen, während Maria auf dem Dreh ist oder so.
Und es ist ja ganz spannend, weil normalerweise, ja, so kennen wir es halt noch im klassischen Rollenmodell, nehmen ja die Mütter länger Elternzeit als die Väter. Das heißt, da seid ihr ja sowieso schon richtig vorreitermäßig unterwegs. Aber es ist auch spannend, dass auch du für dich in der Elternzeit beschlossen hast, beziehungsweise erkannt hast, dass du irgendwie einer anderen Beschäftigung, beziehungsweise einer flexibleren Beschäftigung nachgehen musst. Weil es geht ja vielen Müttern auch in der Elternzeit so, gerade wenn ich mich in meinem Umfeld so ein bisschen umhöre, die dann sagen, boah, ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, jetzt da wieder zu den und den Stunden zurückzukehren, oder ich hätte einfach gerne was anderes gemacht. Manche stellen ja auch diese Sinnfrage, ist es überhaupt sinnvoll, was ich da vorher gemacht habe? Will ich nicht mich selbstständig machen oder ein Unternehmen gründen, ja auch einige. War das dann bei dir auch so ein Prozess während der Elternzeit, wo du gedacht hast, irgendwie kommt da so ein bisschen diese Sinnfrage auch auf? Natürlich, wenn man davor 12 bis 14 Stunden am Tag in der Anwaltskanzlei saß, da hat man dann schon auch irgendwie einen ganz anderen Blick vielleicht nochmal auf das Thema Arbeit, oder?
Total. Also ich hatte auch, bevor ich Vater wurde, schon einen sehr ambivalenten Blick auf meinen Beruf. Der hat in der Zeit, in der ich ihn ausgeübt habe, für mich schon Sinn ergeben. Er hat irgendwie das auf einem anspruchsvollen Niveau wiedergespiegelt, was ich im Studio eben mir hart erarbeitet habe, und das war auch sehr gut bezahlt. Das war so der Deal für mich. Zeit gegen Geld. Aber das war dann, hat sich natürlich ein bisschen verschoben, als ich dann gemerkt habe, okay, also ich bin jetzt Vater und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, das vielleicht erstmal hinter mir zu lassen, weil wir ja in der sehr privilegierten Situation waren, dass Marie eben auch gut verdient hat, konnte ich mir das ja auch leisten, und ich wäre sehr ungern in dem vollumfänglichen Maße in die Kanzlei zurückgegangen, weil ich dann, wie gesagt, meinen Sohn nicht mehr gesehen hätte. Aber klar, den allermeisten Menschen bleibt ja diese Wahl jetzt so nicht. Ich würde aber schon sagen, dass sich mir die Sinnfrage auch nochmal verstärkt gestellt hat, dadurch, dass ich Vater geworden bin. Und ich bin ziemlich sicher, dass selbst wenn ich erstmal in den Kanzlei zurückgegangen wäre, weil die Verdienststruktur in unserer Partnerschaft anders gewesen wäre, dann hätte ich mich doch in der Folgezeit um andere Jobs bemüht, wo ich flexibler arbeiten kann, wo ich vielleicht doch Teilzeit arbeiten kann mit einer Aussicht auf Teilhabe und so weiter und so fort. Also das hat schon nochmal einen großen Impact gehabt auf die ganze, auf meine ganze Sichtweise auf diese Arbeitsstruktur und auf die ganze Sinnhaftigkeit auf jeden Fall.
Und dann hast du dich ja entschieden, zu kündigen und das Ganze zu ändern. Wie waren denn da die Reaktionen aus eurem Umfeld? Weil wenn man jetzt zwei Juristeneltern hat, dann stelle ich mir jetzt zum Beispiel nur meine Mutter vor, wenn es so wäre, die würde die Hände über dem Kopf zusammenlangen. Kind, so einen guten Job, den kannst du doch nicht einfach aufgeben.
Ja, es war, wann war denn das? Das war Ende 2020, dann Anfang 21. Ja, also meine Eltern waren überrascht, aber jetzt gar nicht so, sind jetzt nicht aus allen Wolken gefallen. Ich glaube, so ein bisschen, die kennen mich ja auch, die wissen ja auch, dass ich so ein bisschen manchmal ein bisschen vom Weg abweiche, im positiven wie im negativen Sinne. Und sie fanden das mutig. Sie haben mich natürlich gefragt, ob ich mir das gut überlegt habe und so. Und ich hätte ja auch einiges an Zeit und Mühe investiert, um da zu landen, wo ich war. Das stimmt ja auch alles. Aber das haben sie natürlich gut gemeint. Und das habe ich auch nicht irgendwie als Druck wahrgenommen. Und dann haben sie gesagt, ja, das fänden sie mutig. Das wäre doch toll, wenn ich die Möglichkeit hätte, anders mein Geld zu verdienen und dafür mehr Zeit mit meiner Familie verbringen könnte. Mein Vater hat gesagt, wenn er damals den Mut gehabt hätte oder auch die Möglichkeit für so eine Entscheidung, dann ja, er wüsste nicht, ob er den Mut gehabt hätte, aber er würde das schon auch bewundern und rückblickend natürlich manchmal sich fragen, okay, habe ich sehr viel Zeit im Büro verbracht und vielleicht ein bisschen was verpasst.
Ja. Ist ja spannend, wenn die Einsicht auf jeden Fall noch kommt, weil es gibt ja auch genügend Väter, die sind bis zum Ende davon überzeugt, dass das schon alles so richtig war. Aber ja, da so drüber nachzudenken, ich denke da immer an meinen Papa, der hat damals mit meiner Mama zusammen ein ganz außergewöhnliches Rollenbild für die Zeit gelebt. Der war nämlich nicht in Elternzeit, aber hat so geschichtet, dass meine Mutter morgens in der Schule unterrichten konnte und er dann nachmittags zur Spätschicht gegangen ist und hat sich halt vormittags um mich gekümmert. Aber das war natürlich, also vor jetzt fast 35 Jahren, schon absolut.
In Bayern.
Ja, in der bayerischen Kleinstadt, da hat man ihn schon mit großen Augen im Café angeschaut, als er da mit seiner Tochter vormittags vom Wochenmarkt kam und Cappuccino getrunken hat.
Wow, Respekt. Ja. Ja, du sagst es, also dass ja auch viele Männer auch im Rückblick das jetzt nicht anders reflektieren oder bewerten, aber das, ich glaube, das ist auch viel verlangt, weil das ist natürlich auch eine schmerzhafte Einsicht dann teilweise, irgendwie am Ende eines Berufslebens zu sagen, okay, hätte ich mir jetzt anders gewünscht. Reue ist ja auch nicht unbedingt das angenehmste Gefühl und dann finde ich es schon nachvollziehbar, dass man sich davon selbst so ein bisschen schützt und fernhält.
Ich finde es ganz lustig, dass du jetzt gesagt hast, ne, in Bayern hast du. Nee, alles gut, alles gut. Ich bin ultra gespannt auf deinen Content und deine Erkenntnisse, wenn du dann eine Weile hier bei uns verbracht hast, weil ich mir schon vorstellen könnte, und das kannst du mir wahrscheinlich erst so richtig beantworten, wenn ihr dann hier angekommen seid, aber mal so eine erste Einschätzung. Glaubst du, die Rollenbilder sind jetzt in einer Großstadt wie Berlin klassischerweise schon etwas aufgeweichter als bei uns auf dem bayerischen Land?
Ah, ich kann das überhaupt nicht sagen. Jeder lebt ja so in seinem Leben und ich lebe hier. Dieses Wort Bubble mag ich eigentlich nicht, aber ich lebe halt hier in Berlin Prenzlauer Berg. Da sieht man schon häufiger auch mal Vormittagsväter mit den Kindern auf dem Spielplatz. Ob das jetzt aber auf dem Land, auch das ja in Anführungsstrichen, oder Dorf oder wo auch immer und oder Bayern anders ist, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, ich habe jetzt auch schon bei Instagram ein bisschen darüber gesprochen, dass wir das jetzt mal testen im September. Also heute, wenn die Folge erscheint, ist mein erster Tag bei einem bayerischen Dorf und ich werde darüber auch sehr viel bei Instagram berichten, was so meine Eindrücke sind. Aber viele Leute haben mir geschrieben, auch Leute, die den gleichen Schritt gemacht haben oder umgekehrt, die gesagt haben, Vorsicht, Mindset ist da, nicht jetzt spezifisch Bayern, aber aus der Großstadt raus würde sich das Mindset schon erheblich ändern und wäre nicht mehr allzu von dieser vermeintlichen, es ist ja auch nur eine vermeintliche Toleranz der Großstadt geprägt. Ich sehe das sehr, sehr kritisch. Ich glaube nicht, ich glaube, es hat alles so seine Vor- und Nachteile, je nachdem, wo man sich mehr sieht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, und da spreche ich jetzt nur aus Überlegungen, weil ich habe es nicht erlebt, dass es auf dem Dorf für Familien sehr, sehr viele Vorteile gibt, die es in der Stadt nicht gibt. Und dass es umgekehrt in der Stadt viele Vorteile gibt, die es vielleicht auf dem Land schwieriger, die auf dem Land schwerer zugänglich sind. Ich glaube, das ist für mich, für Marie, da darf ich auch für sie sprechen und für unsere kleine Familie, so stelle ich es mir vor, sehr reizvoll sein kann, ein bisschen mehr Ruhe zu haben. Aber das ist ja jedem individuell überlassen, wie groß irgendwie das Bedürfnis nach Action, nach Angebot, nach allem Möglichen ist. Und dagegen steht vielleicht ein Bedürfnis nach Zurückgezogenheit, Ruhe, weniger Einflüssen, weniger Stimulanz. Und das ist gerade bei uns so das große Fragezeichen, weil wir das spüren, das ist unser Bauchgefühl, dass wir ein bisschen weniger brauchen von dieser dauernd pulsierenden Stadt. Und das probieren wir jetzt mal aus. Das glaube ich schon, dass das auf dem Land so ist, dass das auch faktisch so ist, dass es da ruhiger ist als hier, wenn ich vor die Tür trete und da kommen 10 Trams und 3000 Autos auf mich zugerollt.
Absolut. Also ich kann das nur bestätigen. Ich komme ja grundsätzlich schon aus der Kleinstadt im Allgäu, aber bin jetzt ja in Oberbayern im absoluten Dorf mit 600 Seelen gefühlt. Und da ist natürlich schon, gerade wenn auch so dieses Einzugsgebiet bei uns ist, Audi, Airbus und so weiter. Und ich sag jetzt mal, Hier wird schon noch sehr dieses klassische Rollenmodell gelebt, was ja auch völlig fein ist, ne? Also wenn sich die Familien damit wohlfühlen und damit identifizieren können, ist das ja die schönste Sache überhaupt, wenn man das auch so ausleben kann, wie man sich das wünscht. Auf der anderen Seite begegnest du halt, wenn du ein bisschen anders eingestellt bist oder halt andere Pläne mit deinem Leben hast, da schon teilweise ein wenig Unverständnis, aber eher so im Sinne von, man kennt es halt so noch nicht und findet es aber irgendwie interessant. Also ich bin total gespannt, was du dann berichten wirst. Was ich mir halt bei solchen Thematiken schon öfter gedacht habe, ist natürlich, wenn du dieses klassische Rollenmodell hast als Vater der Alleinverdiener und Familienversorger und die Frau ist gegebenenfalls einen gewissen Zeitraum nur für die Kinder verantwortlich und arbeitet danach wahrscheinlich auch nur in Teilzeit, um sich halt dann auch noch weiterhin um die Kinder zu kümmern. Da hat man ja ordentlich zu tun, auch bis ins hohe Schulalter. Und da habe ich mir einfach schon öfter die Frage gestellt, also jetzt mal ganz außen vor, dass natürlich, was das für die Altersvorsorge der Frau bedeutet, absolute Katastrophe ist. Aber auf der anderen Seite, wenn jetzt irgendwas mit dem Vater sein sollte, wenn der aus irgendeinem Grund jetzt einen Burnout haben sollte oder eine Depression oder was auch immer, es lastet halt, finde ich, eine wahnsinnige große Last auf den Schultern von den Vätern. Und ich glaube, dass sich dann viele, wie du vorhin auch von deinem Papa gesagt hast, gar nicht zugestehen würden, sich in irgendeiner Weise Hilfe zu holen oder mal auf die Bremse zu drücken oder so, weil das Ganze muss ja am Laufen gehalten werden. Ich habe eine Familie zu versorgen, ich habe einen Hauskredit abzubezahlen und. Und da würde mich jetzt bei dir auch mal im Zusammenhang mit der Depression interessieren, weil du das ja auch immer wieder auch bei dir thematisierst. Was hatte das oder hatte das einen, ja, sage ich mal, eine Rolle in dem Zusammenhang, wie ihr euch das mit der Kinderbetreuung aufteilt und wie ihr auch eure Arbeit sozusagen leben wollt? Hat es damit reingespielt oder gar nicht so wirklich?
Meinst du, ob das dadurch verursacht wurde?
Ein Stück weit, ja.
Ja, nee, das glaube ich nicht. Ich bin mittlerweile so schlau. Also natürlich wurde es, oder was heißt natürlich? Ich weiß mittlerweile durch jetzt intensive Therapie, dass ich die meiste Zeit meines Erwachsenenlebens immer mal wieder an depressiven Episoden gelitten habe. Ich habe das aber im Erwachsenenleben eben immer einigermaßen unter Kontrolle gehabt. Ich habe Strategien entwickelt, unterbewusst habe ich die entwickelt, wie das in den Griff bekommen. Ich habe mich aber auch viel abgelenkt. Ich habe viel ungesunde Ablenkungsmechanismen mir angeeignet. Und als ich dann Vater wurde und diese völlig andere und neue Form der Forderung meiner Person, der Einnahme meiner Person, der Vereinnahmung meiner Person zutage getreten ist, damit habe ich nicht gerechnet. Und es hat mich natürlich, und das hat mich erwischt, in einem Zustand, in dem ich dem nicht gewachsen war. So. Und dadurch hat schon die Anstrengung und die Überlastung teilweise als Vater dazu beigetragen, dass da viel an die Oberfläche gespült wurde, was ich vorher sehr erfolgreich oder nicht sehr erfolgreich, sondern mit vermeintlichem Erfolg immer unter der Oberfläche halten konnte. Das wurde alles wie so ein Druckluftkessel, eben kam alles raus. Insofern hängt das natürlich schon zusammen. Meine Belastung war in der Elternzeit und auch in den folgenden Jahren mit zwei kleinen Kindern dann nochmal mehr um einiges größer als in meinem Job als Anwalt in der Großkanzlei. Und deswegen lächle ich auch immer ein bisschen, zumindest bei Bürojobs, wenn mir Menschen erklären wollen, dass sie ja Ähnliches leisten wie Menschen, die zu Hause Care-Arbeit leisten. Also insofern hängt das schon zusammen. Es war jetzt nicht der Grund dafür, aber es war zumindest der Auslöser, dass ich Strategien, die ich vorher angewandt habe, nicht mehr konnte. Dafür hatte ich keine Kapazitäten mehr. So, und dann ist mir das volle Karacho auf die Füße gefallen, dass ich mich davor sehr lange Zeit überhaupt nicht um mich gekümmert habe. Und bis zum Zeitpunkt habe ich mich dann noch damit rumgeschleppt, wo es dann einfach nicht mehr ging. Und dann habe ich mir Hilfe geholt.
Ich habe auch den Eindruck, dass das sowohl bei Vätern als auch bei Müttern dann wahrscheinlich in dem Zusammenhang mit der Care-Arbeit noch ein bisschen mehr, weil sie halt einfach noch diejenigen sind, die mehr Care-Arbeit in den meisten Fällen leisten, dass das total spannend ist, wie sehr so ein Kind oder mehrere Kinder dann auch so dieses innere Kind triggern und wieder hervorholen. Und ich habe das bei mir selber erlebt. Ich hatte auf einmal Themen, da habe ich mir gedacht, also wenn ich mich jetzt da nicht drum kümmere, dann fliegt mir hier alles um die Ohren, weil du einfach sowas von nicht mehr damit gerechnet hast, dass das in irgendeiner Weise dich beeinträchtigen könnte oder dass das wieder hochkommt. Aber es ist wirklich verrückt, was mit Kindern da einhergeht, auch durch diese Überforderung. Und ich fand es übrigens total toll, du hast auch mal in einem Beitrag gesagt, dass du jetzt als Papa in der Elternzeit auch verstehen kannst, woher dieses Gefühl der mangelnden Wertschätzung kommt. Also das ist voll interessant, dass du das als Vater sagst, weil wir Frauen, wir fühlen uns ja pauschal nicht gewertschätzt, ne? Also wir könnten ja immer mehr Wertschätzung vertragen. Wir kriegen, glaube ich, nie die Wertschätzung, die man eigentlich bekommen sollte für das, was man leistet. Aber ich fand es spannend, dass du das als Papa auch als Erfahrung gemacht hast. Und ich glaube, da hast du sogar im Podcast mit Marie drüber gesprochen, ne, dass du in diesem Jahr einfach dich teilweise auch nicht gewertschätzt gefühlt hast. Magst du da mal was dazu sagen?
Ja, woher soll sie da auch kommen, die Wertschätzung? Also in unserer Gesellschaft ist es irgendwie das Bild, dass Care-Arbeit und Zuhause bei den Kindern sein, das läuft so nebenbei und das ist vor allen Dingen ja eine selbst auferlegte Pflicht. Und warum soll man dafür dann auch noch irgendwie Wertschätzung erhalten, weil das, was Wert schöpft in unserem System, ist ja der Kapitalismus, also in welche Berufe, wo man Geld verdient. Und da Care-Arbeit eben fälschlicherweise nicht in irgendeiner Weise vergütet wird, gibt es dann auch keine Wertschätzung, weder monetär noch irgendwie durch gesellschaftliche Anerkennung. Und wenn man, so wie ich und wie ja die allermeisten Menschen, die Kinder bekommen, vorher vielleicht einer Erwerbsarbeit nachgegangen ist und darüber vielleicht auch ein bisschen Wertschätzung im besten Fall für sich generieren konnte, sei es einfach dadurch, dass jeden Monat ein Gehalt auf dem Konto landet oder dass man auch mal ein Lob bekommt für irgendwas, was man gut gemacht hat oder durch sozialen Austausch am Arbeitsplatz, was auch immer. Und dann ist man auf einmal allein mit einem Wesen, was jetzt auch nicht so viel zurückgibt in den ersten Monaten, jetzt zumindest nicht irgendwie im gesprochenen Wort, also natürlich kriegt man was zurück, aber es ist jetzt was anderes an Feedback und Wertschätzung als das, was ich eben beschrieben habe. Zumindest hat es sich für mich in den ersten Monaten nicht so angefühlt. Und also klar ist das dann erstmal ein Abfall, so, und also im Sinne von Druckabfall. Und dass sich da eine Leere auftut, wie es bei mir war, das finde ich doch, also rein logisch, stark nachvollziehbar.
Absolut. Du hast es ja dann auch mit Marie besprochen und hat sie dann für sich auch irgendwo nachvollziehen können, wo dir da sozusagen die Anerkennung auch fehlt?
Ja, Maria hat natürlich die andere Seite erlebt. Maria hat ja 2 Monate Elternzeit genommen, nicht 12. Und sie hatte eben in der Zeit, wir haben ja beim ersten Kind eigentlich die Rollen nur verdreht. Wir haben jetzt nicht gleichberechtigt das so in dem Sinne gelebt, wie wir es heute vielleicht postulieren oder auch machen würden, sondern wir haben die Rollen getauscht, die tradierten Rollenmodelle. Ich war zu Hause und sie hat gearbeitet und sie hat natürlich dadurch auch einen anderen Druck verspürt als ich. Also sie musste eben allein für das Einkommen sorgen, für die Familie. Ich habe Elterngeld bezogen, aber natürlich hat die Hauptlast immer noch Marie getragen. Und für sie war es dann ja auch nicht nur schön und leicht, von mir diese Beschwerden zu hören, dass ich jetzt keine Wertschätzung bekomme. Für sie fühlt es sich dann so an, ja, also vielleicht auch, dass ein Vorwurf mitschwingt. Du kannst das ja alles noch, du kannst dich hier beruflich verwirklichen. Diese Gespräche haben wir auch geführt. Und natürlich ist das ein Teil des Ganzen, aber der andere Teil, die Schattenseite, beziehungsweise die Seite bei Marie, ist ja dann der Druck und vielleicht auch, dass sie weniger Zeit mit dem Kind hat, was bei Marie nicht unbedingt der Fall war, weil sie ja sehr frei ist in ihrer Arbeit, aber oftmals ist es ja der Vater dann, der arbeitet und nicht die meiste Zeit der Elternzeit nimmt, sitzt also im Büro und hat auch weniger Verbindung und Zeit zu dem Kind. Und das ist für viele Väter bestimmt auch nicht nur toll. Und die Seite hat eben Marien erlebt und so gibt es eben auf beiden Seiten Themen und ich glaube, es ist super wichtig, dass man als Paar darüber spricht und dass wir auch als Gesellschaft darüber sprechen und versuchen, dass sich nicht diese Fronten so verhärten.
Und deswegen leisten wir hier auch grandiose Aufklärungsarbeit und hoffen natürlich, dass jetzt auch die echten Papas aus der Community zuhören und nicht nur die Mamas. Mich würde mal interessieren, was glaubst du denn jetzt abgesehen von den Finanzen? Du hast es jetzt gerade auch angesprochen, dass man dann ja eben erstmal Alleinverdiener und so ein bisschen verantwortlich ist und der andere bezieht Elterngeld. Oftmals wird ja genannt, ja, der Vater nimmt keine Elternzeit, weil es einfach finanziell anders verteilt ist und es sich so besser ausgeht, wenn der Vater weiter arbeiten geht, weil der einfach den besseren Verdienst hat und die Frau sowieso vorher schon nicht so viel verdient hat. Was glaubst du, woran liegt es denn abgesehen von den Finanzen, dass sich weniger Väter tatsächlich vorstellen können, Elternzeit zu nehmen?
Also es sind auf jeden Fall, abgesehen von den Finanzen, es gibt auch Umfragen dazu, Finanzen sind immer auf eins, aber dicht gefolgt sind oft Prägung, Rollenbilder. Wer bin ich als Mann, wenn ich nicht mehr im Job im Saft stehe und hier Geld verdiene? Wer bin ich dann überhaupt noch als Mann? Viel wird eben Männlichkeit auch darüber definiert, diese Ernährungsrolle einzunehmen. Viele sind sich unsicher, wie sie sich dann noch neu definieren oder anders definieren können. Es ist ja auch neu, so, diese Diskussion. Es ist jetzt nicht so, als hätten sich meine Großeltern in diesen Fragen in dem Maße gestellt, wie jetzt unsere Generation. Ich glaube, es ist also nicht monokausal, es sind nicht nur Finanzen, es sind wahrscheinlich auch nicht nur Rollenbilder. Es sind, ich habe eine Zeit lang gesagt, fehlende Vorbilder, aber das würde ich zurückziehen, weil, wer war das? Ich glaube, Patricia Camarata, mit der ich gesprochen habe, hat das so schön gesagt, warum fehlen denn die Vorbilder? Die haben doch, also Väter haben doch Vorbilder. Schaut doch einfach auf die Mütter, die machen das ja schon eine ganze Weile so. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr, sehr treffend. Also Vorbilder braucht man eigentlich nicht. Man braucht sich nicht dahinter zu verstecken, dass die Vorbilder fehlen, sondern ein bisschen ist es auch Mut. Also ich glaube, man muss auch mutig sein. Und ich glaube, wenn mal alle ganz ehrlich sind, ist es auch mal mehr, mal weniger großes Kuchenstück einfach Bequemlichkeit, ehrlich gesagt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das eine Rolle spielt, dass sich manche Väter sagen, also um Gottes Willen, jetzt da jede Nacht mir die Nacht um die Ohren schlagen mit einem schreienden Baby, immer wieder aufstehen und den ganzen Tag spazieren gehen, Windeln wechseln, füttern, das ist mir irgendwie ein bisschen zu lästig. Ich gehe lieber weiter in meinen Beruf, da kriege ich die Anerkennung, die ich seit Jahren erfahre, im besten Fall, und kann mich auch noch aufschwingen, der Ernährer dieser Familie zu sein. Warum soll ich denn dieses Rollenbild, was ja nun mal das prägende Rollenbild über Generationen war, verlassen? Das ist ja auch dann ein sehr großer Schritt aus der Comfortzone und das scheuen vielleicht auch manche.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass da sehr viel Respekt vor der Aufgabe auch dabei ist, was viele aber wahrscheinlich nicht mal zugeben würden, weil das muss ja nicht anerkannt werden, ne? Das ist ja wie Urlaub, was die Muttis da zu Hause machen und wenn die da zwischendurch mal ein Bereichchen anrühren. Das glaube ich tatsächlich auch und ich fand es total spannend. Ihr hattet neulich ein Interview in der Zeit und da hattet ihr auch über einen Care-Arbeit-Rechner gesprochen. Und in dem Interview habt ihr auch gesagt, ihr habt eure Aufgaben oder generell diese Care-Arbeit-Aufgaben auf eine Liste geschrieben und mal so alles abgehandelt, wer was macht und so weiter und so fort. Möchtest du oder kannst du vielleicht ein bisschen auch für die Papas, die jetzt zuhören, die dem Ganzen vielleicht noch nicht so gewachsen sind, beziehungsweise auch noch gar nicht so den Bezug dazu haben, kannst du mal einen Einblick geben, was man denn so alles unter Care-Arbeit versteht und was denn sonst andernfalls wirklich nur auf den Schultern der Mama lastet, wenn die eben zu Hause ist? Weil ich muss ehrlich gestehen, ich als Mama habe selber nicht gedacht, an wie viel, sorry, Scheiße man eigentlich den ganzen Tag denken muss, wenn man ein Kind zu versorgen hat. Und wenn das Kind dann auch noch in die Kita geht, dann wird's richtig lustig. Und ich war total von der Rolle, Mein Mann macht jetzt übrigens die Eingewöhnung für den Kindergarten bei uns. Ich habe die Krippe gemacht, mein Mann macht jetzt den Kindergarten. Und ich war total von der Rolle, weil ich dann neulich gesagt habe, ja, wir müssten uns mal noch anschauen, was die Kleine alles für den Kindergarten braucht, weil das jetzt eine neue Einrichtung ist. Und dann sagt er wirklich zu mir, stimmt, da habe ich jetzt neulich auch erst dran gedacht, das wollte ich noch mit dir besprechen. Und ich dachte mir so, okay, krass. Erzähl doch mal, was sind denn da so eure Erkenntnisse gewesen?
Also ich glaube, das Fiese an der Sache ist ja auch einer der Gründe, warum es so wenig Anerkennung oder Wertschätzung erfährt. Es ist so wahnsinnig schwer zu erklären. Also das, was du gerade beschreibst, was du die ganze Zeit im Kopf vorgeht, es ist ja der Sache quasi schon immanent, dadurch, dass es die ganze Zeit im Kopf vorgeht und man, je nachdem, wo man sich auch gerade geografisch oder örtlich befindet oder im Tagesablauf befindet, ploppt es eben so rein und dann ploppt es wieder raus, wenn man es nicht irgendwie abhakt oder auf eine Liste schreibt und so weiter und so fort. Ich würde einfach so einen ganz normalen Tag irgendwie, wenn ich mich da so reindenke, dann geht es darum, also erstmal aufstehen, dann ist alles da. Also sind Einkäufe erledigt, ist die Wäsche gewaschen, damit die Kinder was zum Anziehen haben, Zähneputzen, bla bla, Körperpflege, eh klar. Dann, was sind die Termine des Tages, wer bringt die Kinder zur Kita, wer holt sie wieder ab, sind vielleicht irgendwelche Spieldates verabredet, wenn nein, warum ist es nicht so, sollte man nicht vielleicht auch mal Playdates verabreden, bei wem finden die statt, das muss organisiert werden, da muss mit anderen Eltern kommuniziert werden, generell muss, also meine Kinder sind auch gerade in der Kita, relativ viel kommuniziert werden mit der Kita und mit anderen Eltern. Da gibt es Elternvertretungen, da gibt es irgendwelche Elternabende, da gibt es Aktionen in der Kita, wo irgendwelche Sachen vorbereitet werden, gebastelt werden müssen oder den Kindern mitgegeben werden müssen oder, weiß ich nicht, Postkarten geschrieben werden müssen und so weiter und so fort. Dann gibt's Frühstück, wer macht das Frühstück, wie teilt man sich da auf, wer macht in der Zeit, wo das Frühstück zubereitet wird, was anderes, geht duschen und so weiter und so fort. Dann gibt's vielleicht irgendwelche Arzttermine, die in der Woche anstehen. Da muss immer und ständig nachgehalten werden. Werden sie geimpft? Wann werden sie geimpft? Wann sind irgendwelche U-Untersuchungen bei Kinderärztinnen? Wann sind außerordentliche Termine? Die Kinder sind vielleicht krank. Okay, wer geht zum Arzt? Wer verlässt also quasi den Berufsalltag für diese Zeit? Wer macht das? Wie teilt man sich da auf? Wer geht einkaufen, was weiß ich, was mit Urlaubsplanung, das ist jetzt vielleicht ein 30. von dem, was mir in so einer Woche so im Alltag durch den Kopf schwirrt. Da kann man ganze Seiten mit vollschreiben, wenn ich jetzt anfange. Aber was das, glaube ich, ganz gut beschreibt, hat auch Patricia Kamerade in ihrem Buch geschrieben, ist es unsichtbare, gedankliche Arbeit ist, die klassischerweise bei vielen nicht sichtbar ist, weil sie nur ankommt im schlimmsten oder besten Fall beim Partner, Partnerin. Geh mal bitte mit den Kindern zur Kinderärztin, weil die haben einen Termin. Und dann sind es klassischerweise die Männer, die sagen, oh ja, dann mache ich das jetzt mal. Und dann haben wir ja hier, du hast einen Termin gemacht und ich gehe jetzt zur Kinderärztin. Im Zweifel herrscht dann das Ding vor, dass man auch noch mehr gemacht hat, weil man es ja dann ausgeführt hat. Aber was da für ein riesiges Gedankenkonstrukt, was auch stets aktualisiert werden muss, dahinter steht, was in den allermeisten Fällen eben immer noch die Mütter komplett alleine tragen, das ist lange Zeit gar nicht diskutiert worden. Und das ist gut, dass diese Diskussion jetzt geführt wird, weil es ist schon so, dass Väter immer mehr Care-Arbeit leisten, auch wenn es noch viel mehr sein müsste, weil Mütter da immer noch viel mehr machen, aber da wird es ein bisschen mehr über die Jahre. Aber bei Mental Load sind wir quasi noch bei Zero. Und das muss sich ändern.
Mhm. Und ich finde es total toll, dass du dich auch dafür einsetzt, auch auf deiner Instagram-Seite und mit eurem Podcast. Ich meine, da sprecht ihr ja auch immer wieder über dieses Thema. Es kommt auch eine Folge mit dir bei unserem Echte Papas Pendant, kann ich jetzt schon mal spoilern. und mich würde aber an der Stelle tatsächlich nochmal in dem Zusammenhang auch interessieren. Du hast ja, oder kommen wir nochmal zu unserer Eingangsfrage zurück. Da habe ich ja gesagt, dass du in dem Reel erwähnt hattest, dass Frauen nicht darum bitten müssen sollten, dass Männer mal mehr machen. Jetzt sehen wir ja aber, dass rein durch die Aufklärungsarbeit, die wir hier auch leisten, was das alles bedeutet und wo man einfach auch noch ein bisschen unter die Arme greifen könnte und nicht nur ein bisschen, sondern wirklich ordentlich unter die Arme greifen könnte, dass das ja jetzt noch nicht ganz so fruchtet. Gibt's denn jetzt etwas, was trotzdem, abgesehen davon, dass alle echten Mamas aus der Community, die jetzt zuhören, natürlich diese Folge auch ihren Männern vorspielen, was wir denn trotzdem angehen könnten, beziehungsweise vielleicht auch ein Gespräch, das gesucht werden könnte, was diese ganze Thematik irgendwo aufgreift? Also hat euch jetzt zum Beispiel so ein dieser Care-Arbeit-Rechner, hat euch das irgendwie weitergebracht, um auch zu sehen, hey, ist eigentlich bei uns ganz cool alles verteilt? Und auf der anderen Seite könnte es ja eventuell auch Paaren zeigen, oh, da ist frei ein ganz schönes Defizit auf der einen oder anderen Seite. Wäre das was du empfehlen würdest? Oder wie würdest du die Sache angehen, wenn jetzt doch wir Frauen wieder das Ruder in die Hand nehmen müssen?
Ja, ich würde schon empfehlen, irgendeinen Anlass oder Ankerpunkt zu nehmen, wo das Thema auf den Tisch kommt. Am besten natürlich nicht mit Konfrontation und Vorwürfen, weil das wissen wir alle, funktioniert in der Kommunikation einfach leider nicht hundertprozentig, auch wenn die Frustration, die zu solchen Kommunikationsverhalten führt, total nachvollziehbar ist. Aber wenn ich jetzt meinem Partner einfach die ganze Zeit nur passiv-aggressiv von Latz knalle, im Zweifel auch noch wegen ganz anderer Themen und nicht wegen der Themen, um die es wirklich geht, klassische Zahnpastatube, dann verhärten sich die Fronten und dann ist es, glaube ich, schwierig, konstruktiv irgendwie eine Lösung zu finden. Aber wenn es so konkrete Dinge gibt, wie diesen Mental Load-Rechner, Care-Arbeitsrechner, das mal spielerisch als Anlass zu nehmen und zu schauen, ohne erhobenen Zeigefinger und ohne sich irgendwie erheben zu wollen, dem der Partnerin gegenüber, das taugt aus meiner Sicht schon, aber realistischerweise wird daraus schon ein Konflikt entstehen, wenn ein Ungleichgewicht herrscht, und das wird es im Zweifel tun, weil das eben in den überwiegenden Fällen so ist. Aber diese Konfrontation, diesen Konflikt dann auch nicht zu scheuen, also da wächst schon was draus, wenn man da dranbleibt. Das ist zumindest jetzt meine Erfahrung. Ich will mich jetzt überhaupt nicht hier als allwissender Guru darstellen. Das ist immer noch ein Prozess, den wir durchschreiten, aber die Konflikte, die wir hatten wegen dieser Thematiken, die waren immer schmerzhaft für den einen oder die andere. Aber irgendwann legt sich ja dann auch dieser Scham, dieser Schmerz, und dann entsteht im besten Fall was Konstruktives daraus und man entwickelt sich weiter als Paar oder als Eltern. Und das wird dann alles ein bisschen besser. Es wird dann nicht immer alles ganz anders auf einmal, aber es wird immer ein Stück schon besser und anders. Und das ist da das, glaube ich, Ideal irgendwie einer Partnerschaft, vor allen Dingen auch einer gemeinsamen Elternschaft, wenn man die irgendwie gleichberechtigt leben will, dass man sich zusammen weiterentwickelt, weil sonst entwickelt man sich eben nicht zusammen weiter und dann entstehen, glaube ich, auch ein paar Probleme, die damit sehr unmittelbar zusammenhängen, auch wenn man das vielleicht gar nicht so sieht, und viele trennen sich ja auch und mitunter vielleicht auch wegen solcher Themen, und das muss nicht sein. Man muss nur in die Konfrontation reingehen, das ist aber unangenehm. Im Zweifel ist es vor allen Dingen auch, ja, nee, ist für beide unangenehm.
Und am Ende lohnt sich's aber für alle, oder? Sowohl für Kinder als auch für die Eltern.
Ist zumindest meine Erfahrung. Also Reibung, und man sagt ja auch immer, also Streit muss auch aus meiner Sicht sein, möglichst nicht zu viel wegen jedem Scheiß, sag ich jetzt mal, aber Streit ist ja schon wichtig und in konstruktiver Form auch förderlich für Weiterentwicklung. Also es wäre natürlich schön, wenn man immer gewaltfreie Kommunikation und auf Augenhöhe und dann so wie in so einem Lehrbuch da sitzen würde und sagen würde, so, jetzt darfst du mal reden und dann darf ich. Das gelingt vielleicht auch vielen, aber die Regel ist ja, da Eltern vermeintlich erstmal ein bisschen angespannt, überfordert, überlastet sind, dass sie jetzt nicht dafür auch noch Kapazität haben, so einen Harvard-Kurs in Kommunikation zu belegen, und dann ist es eben Streit, und daraus kann aber auch was Konstruktives erwachsen, so.
Dasselbe gilt ja auch oft für die Kommunikation mit den Kindern.
Ja, absolut. Das ist eins zu eins genau das Gleiche. Aber auch da entsteht ja irgendwie was, ja. Also, wenn man irgendwie sich mit den Kindern streitet und danach vielleicht ein bisschen in die Reflexion geht als Elternteil und dann mit den Kindern spricht, versucht auf Augenhöhe das einzuordnen, sich auch mal entschuldigt da kann ja auch ganz schön viel passieren, so der Dynamik in der Beziehung.
Absolut. Das wäre jetzt eigentlich schon eine total schöne Zusammenfassung, aber ich möchte jetzt trotzdem nochmal die Möglichkeit geben. Hast du abschließende Worte, die du gerne an unsere Community richten möchtest?
Und das ist eieiei. Abschließende Worte.
Wäre in der Vorbereitung auch drin gestanden, ne? Aber die wolltest du ja nicht.
Ja, da fällt mir das dann immer auf die Füße, dass ich das nicht. So wie immer am Abschluss von manchen Podcasts, wie du ja weißt, weil du unseren Podcast hörst, weißt du ja immer, dass am Ende diese und diese Frage kommt und dann, klar, die meisten bereiten sich vor und wissen dann, ah, jetzt kommt die 100% coolste Antwort aller Zeiten. Aber spontan ist ja auch gut. Also ich finde, es ist jetzt keine Botschaft oder so, aber ich finde es immer schön. Deswegen mag ich Instagram, glaube ich, auch. Das ist ja schon dieser Community-Gedanke, das soll jetzt gar nicht so klischee-mäßig klingen, aber ich stehe ja da nicht irgendwie rum und posaune was raus und gut ist, sondern da kommt ja viel zurück, viel Interaktion, viele Nachrichten und vieles, was ich da lese, tut mir ja auch gut. Ich glaube, das Schlimmste oder eines der schlimmsten Dinge, wenn man irgendwie überlastet ist, wenn man Probleme hat, ist dieses Gefühl, damit allein zu sein. Und ich glaube, das haben viele Themen, teilen viele Eltern in der einen oder anderen Ausprägung oder Form. Aber es gibt viele Themen, die sehr viele Eltern gemein haben. Und ich glaube, sich darüber auszutauschen und also das Gefühl zu bekommen, dass man damit nicht allein ist, dass meine Erfahrung ist, dass es ganz viel von der Last schon mal wegnimmt und sehr befreiend sein kann. Deswegen plädiere ich für mehr ehrliche Elternschaft und mehr ehrliche Elternschaft auch in der Kommunikation mit anderen Eltern, mit anderen Menschen, die keine Eltern sind und so weiter und so fort. Ich glaube, das würde allen in dieser Gesellschaft richtig gut tun.
Und genau das ist ja unser Motto bei den echten Mamas und echten Papas. Sebastian, es hat total Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, wie gesagt, es kommt auch bald eine Folge mit dir bei den echten Papas. Und wenn es dann soweit ist, werden natürlich auch unsere echten Mamas aus der Community Bescheid bekommen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Nachmittag. Und dann bin ich gespannt auf deinen Bayern-Content.
Ja, ich auch. Ich freue mich sehr auf Bayern. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir wirklich auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich sag, bis zum nächsten Mal.
Servus, sagt man bei uns in Bayern.
Servus. Servus.
Tschüss.
Und hallo. Ciao, ciao.
Total erfrischend zu hören, dass sowohl in einer Partnerschaft, die vermeintlich auf Augenhöhe stattfindet, doch auch immer mal wieder Streitigkeiten entstehen und aber der Anspruch da ist, aus diesen Konflikten zu lernen und zumindest immer ein Stückchen besser zu werden. Wir gestalten unseren Podcast mit euch gemeinsam und wenn ihr euch bestimmte Gäste wünscht oder ihr Fragen habt, schickt uns unbedingt eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!